Herzlich willkommen zum Podcast Orga Consult. Mein Name ist Christian Rickmann und hier dreht sich alles um die verschiedenen Facetten der Organisationsberatung.
Auch was super wichtig ist, ist die Erkenntnis, dass man natürlich in bestimmten Phasen einfach betriebsblind ist. Also vielleicht hat man ein Gefühl dafür, was das Problem sein könnte. Aber man braucht diese externe Validierung dann nochmal und vielleicht auch nochmal den Blick von außen, um zu sehen, selbst wenn das Symptom richtig ist, ist die Ursache, die ich vermute, ist das die richtige oder steckt da was ganz anderes dahinter? Und das bekommt man sehr häufig nur mit externer Hilfe hin. Deswegen sagte ich Sparringspartner. Der Partner, der einem dabei hilft, die Symptome zu erkennen, das zu den echten Problemen, also zur echten Ursache zu kommen und da dann Lösungsansätze rauszuentwickeln. Da macht es dann schon Sinn, dass man auch Erfahrungen in bestimmten Bereichen, also es ist ein Track Record, ne, wovon wir sprechen, dass man Erfahrung hat, in bestimmten Bereichen Change-Prozesse begleitet zu haben und auch erfolgreich begleitet zu haben. Das wäre da dann schon wichtig. Wirklich jemand, der alle Parameter versteht dann und daraus was Individuelles dann bauen kann, ne? Oder dabei hilft. Das halte ich für super wichtig.
Ja, ja, hallo Aje. Freue mich sehr, dass du zum zweiten Mal hier bist, damit wir noch einen Podcast aufnehmen können. Aber dieser Podcast ist ja etwas anders fokussiert als der erste. Und zwar geht es darum, dass ich dich wirklich in deiner Erfahrung als Manager nutzen möchte. Wie Beratung, Organisationsberatung genutzt wird, wie es zusammenpasst, wie du das sowohl als Mitarbeiter als auch als Manager erlebt hast. Ich will es gar nicht nur auf Organisationsberatung beziehen. Es gibt ja vielfältige Arten von Beratung, die man in Organisationen zu Rate sucht. Aber da wir auch mal richtig über ein paar Jahre mehr oder weniger direkt, indirekt zusammengearbeitet haben, weil ich in der Organisation, in der du tätig warst, damals auch in diese Prozesse involviert warst, finde ich es jetzt sehr spannend, mit dir mal zu schauen, ne? Wie sieht es denn von der anderen Seite aus? Aber deswegen jetzt erstmal für unsere Hörerinnen und Hörer etwas zu dir, damit sie auch besser nachvollziehen können, warum das für mich so hilfreich ist, dass ich jetzt gerade dich hier gegenüber sitzen habe, weil du bist ja von deiner Management-Erfahrung als Product Executive ausgestattet mit langjähriger Erfahrung sowohl in den Phasen von Startup, von Scale-up, also richtig von the very beginning einer Organisation, bis sie größer wird, sich differenziert, dann aber auch nochmal bis zum digitalen Wachstum Unternehmen in Post-Acquisition-Transformation. Also damit hast du ja eine breite Basis an unterschiedlichen, ich nenne es Erlebnishorizonten, in den Entwicklungsphasen von Organisationen.
Ja, erstmal Dank für die Einladung, Christian, zum zweiten Mal. Das ist ein spannendes Thema heute wieder, gerade weil es so meine gesamte Arbeitskarriere begleitet hat. Also in vielen Fällen, wie du es schon gesagt hattest, hat vielleicht früher in Startups Beratung gefehlt. Also das ist die Frage nach dem Zeitpunkt, da werden wir bestimmt heute drüber sprechen, wann ist der richtige Zeitpunkt für eine Organisationsentwicklung oder für externe Beratung. Und an anderen Stellen natürlich, was für einen Effekt hat das? Also kann man da wirklich was mit verändern? Das ist vielleicht für Leute interessant, die noch gar nicht so mit Beratern gearbeitet haben oder Organisationsentwicklung noch auf dem Programm stehen haben, so eine Einschätzung, bringt das überhaupt was, ne? Oder spricht man da nur so? Also wir haben früher dann immer mal, das ist in solchen Situationen, dann immer so von Debattierclubs gesprochen. Ist das nur ein Debattierclub oder hat man da wirklich dann auch was als Unternehmen davon, was nachhaltig ist? Wobei ich da schon spoilern könnte, sonst würden wir hier nicht sitzen. Das hat natürlich was Nachhaltiges, ne? Nee, ansonsten vielen Dank für die Vorstellung, sehr umfangreich und ja, ich bin gespannt auf unser Gespräch.
Ja, also dann lasst uns gleich einsteigen. Ich fange vielleicht einfach mal mit einem Erlebnis an. Bevor wir uns kennengelernt haben, habe ich ja damals mit den Eignern und Gründern, also in Organisationen, in der du dann damals auch schon tätig warst, gearbeitet. Und das streift doch etwas, was ich in diesem Podcast öfter thematisiere. Ich war nicht Organisationsberater, im Grunde war ich ein Coach. Aber jetzt muss ich das schon wieder definieren, weil nicht der persönliche Coach, sondern ich war jemand, der Gründer, also ein Team begleitet hat, dass sie mit meiner Hilfe in meinen Räumen über manche Dinge anders sprechen konnten als in ihren normalen Meetings. Da kann man sagen, ich war eigentlich ein Teamcoach, die beide ihre Zusammenarbeit, ihre Kohäsion beleuchten konnten, aber auch ganz konkret Entscheidungen treffen konnten, die in einer anderen Form stattfanden. Ja. Und damit war ich in der Organisation nicht sichtbar. Ich habe auch keine Workshops gemacht und schon gar nicht, dass ich irgendwie fachberaterisch tätig war, sondern ich war einfach wie eine Ressource, kann man sagen, ein Container für Kommunikation. Und später ist es dann ja mehr geworden. Aber die interessante Frage für mich jetzt wäre, also in dieser Frühphase, was du im Nachhinein dann auch alles mitbekommen hast, dass ich die Gründer, die Eigner, die Kernunternehmer, die dieses Unternehmen from the very beginning aufgebaut haben, dass die sich auf einmal so eine Ressource geleistet haben, wo man nicht gedacht hat, im Rahmen eines Wissenstransfers, also ich könnte denen sagen, wie irgendwas geht oder wie es besser geht oder sei es betriebswirtschaftlich, juristisch oder IT-orientiert, da gibt es ja viele Felder, sondern dass es einfach einen Raum der Kommunikation gab. Das ist etwas, was man nicht so häufig erlebt, weil das bedeutet ja, dass man sich Zeit nimmt für Nachdenken und dieses Nachdenken begleiten lässt. Ich schätze mal, das wirst du damals vielleicht gar nicht so mitbekommen haben, aber ich will es mal als Frage formulieren. Was denkst du, wann beginnt es in Organisationen oder was muss der Leidensdruck sein oder das Anliegen sein, dass man sich auf einmal beginnt, neben den ganzen Fach- und Sachfragen sich Nachdenken, eine Unterstützung für Nachdenken,
ja,
dafür Geld auszugeben. Ich sag's mal so, Zeit und Geld.
Ja, tatsächlich. Also als ich habe das nicht aktiv mitbekommen, aber ich kann es natürlich sagen, zum einen als Mitarbeiter, also gerade auch aus den Unternehmen, bei denen ich dann auch noch vorher war, weil es so klassische Startups dann teilweise waren, also klassisch nicht in dem Sinne, dass es digitale Unternehmen waren, sondern halt wirklich gegründet wurden gerade. Der Gründer natürlich an Bord war und das Ruder da in der Hand hatte. Und da eine ganz andere Problematik ist oder eine ganz andere Themenstellung. Also bei einem Unternehmen, was gerade gegründet ist, ist man wirklich so, im Produktmanagement haben wir so zwei Themen, die besonders wichtig sind. Das ist einmal so der Problem-Solution-Fit, also dass man eine Lösung findet für ein Problem, was potenzielle Kunden haben können. Das ist vor allen Dingen, wo mit Startups getrieben sind. Das muss kein Produkt sein, es kann auch ein Service sein. Digitales Produkt, ein physisches Produkt oder. Aber tatsächlich ist man ganz stark damit beschäftigt, diese Problemlösung zu schaffen. Und da was zu schaffen, womit man einen oder mehrere Kunden mit glücklich machen kann. Und was dann später noch eine Rolle spielt, und das ist vielleicht zumindest aus Produktsicht ein Zeitpunkt, wo man spätestens drüber nachdenken muss, sind wir als Organisation auch gut aufgestellt, ist der Product Market Fit, also zu gucken, hat das Produkt, was ich baue oder der Service, den ich anbiete, auch einen breiteren Markt als den ich jetzt gerade bediene oder halt einen fokussierteren Markt. Also mache ich eigentlich das richtige Produkt für den richtigen Markt oder muss ich da nochmal dran? Aber gerade zum Start ist man halt sehr getrieben von dieser Problemlösung und etwas zu schaffen, womit man ein Geschäft hat. Ne? Also das Geschäft ist das Business ist am Anfang das Wesentliche und die Organisation folgt dem dann. Und an irgendeinem Punkt ist es dann halt so, dass die Organisation dem Geschäft nicht mehr hinterherkommt. Und ich glaube, spätestens da muss man dann ran und sich überlegen, wie kriegen wir die Organisation ein paar mit dem Service, mit dem Produkt, den wir anbieten, und kriegen wir das alleine gelöst oder brauchen wir da externe Hilfe?
Aber man hat ja trotzdem vorher sicherlich auch schon Beratung wahrgenommen. Wie wird Beratung dann begründet, fokussiert, also auch in dieser Phase, die du jetzt beschrieben hast, was für eine Beratung hast du dann erlebt? Also wurde sie wahrgenommen und wenn, was war das?
Also ich habe das häufig nicht mitbekommen. Also du hattest das, wie gesagt, ich kenne es aus Mitarbeitersicht, da hat man eher das Gefühl, dass das notwendig wäre, ne? Oder dass da was notwendig wäre. Und ich glaube auch, wenn ich mich in die Gründer reinversetze, haben die auch dieses Gefühl. Das Bauchgefühl ist da schon da. Irgendwas müssen wir machen, ne? Also die Symptome merkt man natürlich, dass irgendwas nicht rund läuft, wenn man in diesen Bereich kommt, wo das Produkt sich schneller entwickelt als die Organisation oder eine andere Organisation notwendig ist, um das Angebot dementsprechend gut für den Markt herzustellen. Aber ich glaube, dass es in vielen Unternehmen, zumindest in vielen Unternehmen, in denen ich war, dass das nicht angenommen wurde oder nicht gesehen wurde, sondern eher versucht wurde, selber zu lösen. Und die Situation, die du beschreibst, also von dem Unternehmen, dass die Gründer rangegangen sind und gesagt haben, wir suchen uns Hilfe von außen, dass das schon ein besonderer Fall ist, in so einem relativ frühen Stadion und das auch wahrzunehmen und auch anzunehmen, halte ich auch für sehr wichtig, ist eine gute Sache. Also Unternehmen, die da das Gefühl haben, irgendwas stimmt gerade nicht und wir kriegen es intern nicht gelöst, sollten den Weg tatsächlich dann mal gehen. Ne? Das ist vielleicht die nächste Frage, wer ist der richtige Berater? Das ist dann der nächste Punkt, ne? Weil nicht für jedes Thema ist jede Beratung gut. Wahrscheinlich würde man große Unternehmen neigen dazu oder größere Unternehmen, oder finanziell stärkere Unternehmen würden wahrscheinlich dazu neigen, schnell zu den großen Vier zu gehen. Die Frage ist, ist das immer der richtige Partner, ne? Oder ist es nicht jemand, der genau das gemacht hat oder das macht, was du gemacht hast, irgendwie quasi einen Raum zu geben zum Reflektieren und dann vielleicht auch selber zu einer Lösungsfindung zu kommen oder gemeinsam zu einer Lösungsfindung zu kommen.
Also ich glaube, das ist schon eine wichtige Unterscheidung, die du jetzt reingebracht hast. Das ist die Unternehmensberatung. Und die Unternehmensberatung, die auch Kompetenzen hat, also ich lasse es jetzt mal weg, ob es gerade dann wirklich passt zu dem Anspruch des Klienten, aber die wirklich mit analytischen Verfahren, die mit Lösungsansätzen, die sehr stark Know-how getrieben sind, sei es zu Strukturen, zu Prozessen, betriebswirtschaftlich, Controlling, also juristisch, ne, könnte man jetzt ja, da geht es um Know-how-Transfer. Und ich glaube, dass was das Schwierige ist an dem, was ich dort erlebt habe, und da möchte ich zustimmen, ich habe es auch selten in so frühen Phasen erlebt, weil dieses Thema Organisationsberatung, so habe ich mich übrigens früher noch gar nicht genannt, ich weiß gar nicht mehr, ich hatte einen Namen, das hieß Corporate Alignment Consulting, da habe ich so reingebaut, dass ich meine, wenn man zusammenhält, zusammenarbeitet in Corporate Alignment, ne, dann kann man Berge versetzen, das war immer so mein Credo. Und dann mussten Kunden aufgrund von Erfahrungen sich, ja, das waren dann meistens Empfehlungen, eben spüren. Und dann haben die eher gesagt, nein, wir brauchen mal einen Moderator für einen Workshop oder wir brauchen mal einen Coach. Und hat sich dann so eine spezifische Kompetenz genommen. Und meine Erfahrung ist, zum Glück, das ist ja dann für mich das Glück gewesen, wenn sie dann gemerkt haben, das lief gut, und sie brauchten auf einmal mehr, also über das Coaching oder das kleine Teamcoaching hinaus, eine Moderationskompetenz, also Facilitation, dann waren sie froh, dass sie sich niemand Neuen nehmen mussten, sondern konnten so weitermachen. Und da möchte ich gerade mit dir nochmal weitergehen. In den unterschiedlichen Unternehmen und in den unterschiedlichen Rollen, in denen du schon gearbeitet hast, ist es doch meines Erachtens auch häufig ein Anspruch von Management. Ich brauche niemanden, der mir Gruppensituationen, Kommunikationssituationen, Containerbaut entwickelt. Das kann ich doch selber, weil es geht um die Sache. Ich kenne mich aus und es ist sozusagen eine Kernkompetenz, gerade als Manager, dass ich sowas im wahrsten Sinne des Wortes, ich wiederhole das jetzt, das einfach manage. Und wofür brauche ich jetzt jemanden, der, sag mal, nur für dabei sein und reden bezahlt wird?
Ja, nee, ist ein guter Hinweisansatz. Tatsächlich ist das so, dass wahrscheinlich viele Manager genau dementsprechend reagieren und natürlich haben wir auch noch dieses alte Bild von Managern. Ich glaube, das ändert sich auch oder hat sich geändert in den letzten Jahren dann nochmal. So das alte Bild von einem Manager, also gerade so diese Patriarchen, waren halt so, die haben entschieden, ne? Die haben gewusst und die haben entschieden. Und wenn sie es nicht gewusst haben, haben sie trotzdem entschieden. Es gibt da von dem Herrn Grupp irgendwie so ein schönes Video, wo er dann halt auch erzählt, dass er manchmal halt auch nicht wusste, was richtig ist, aber einfach entschieden hat, damit halt die Mitarbeiter das Gefühl haben, da ist jemand, der entscheidet, ne? Der die richtigen Entscheidungen trifft. Und ich glaube, dass das Management heute sich ein bisschen verändert. Also ich habe ja vor ein paar Jahren nochmal das MBA-Studium gemacht und abgeschlossen und hatte vor über 20 Jahren schon mal Wirtschaftswissenschaften angefangen zu studieren, hatte dann gewechselt in ein anderes Fach. Aber da konnte ich sehr gut sehen, was sich da die letzten 20, 25 Jahre verändert hat in der Management-Ausbildung auch. Also tatsächlich war das vor 25 Jahren noch so, dass man halt wirklich Machiavelli unterrichtet hat, also als Leitsätze für gute Manager. Also das sind halt wirklich die brachial auch durchgreifen und auch durchgreifen müssen. Und heute ist das so, dass das eher als, das gehört zum Teil dazu, eher zu erkennen, wenn Mitarbeiter oder auch Manager machiavellisch arbeiten oder solche Verhaltenszüge haben. Das wird aber nicht mehr als Tugend quasi für Manager gesehen, sondern Manager vielmehr tatsächlich, also weiter weg vielleicht nicht nur Servant Leader, aber tatsächlich diese Transformationsleader oder halt auch die charismatischen Leader, dass es eher in die Richtung geht, dass man in Unternehmen vorangeht, als Anführer, als tatsächlich nur zu managen. Also man ist Teil eines Teams und managt zusammen mit dem Team viel stärker als nur, dass man von oben herab managt. Von daher hat sich das, glaube ich, geändert. Das hat sich auch bei mir geändert nochmal. Ich glaube, als ich angefangen habe, war das auch stärker so, dieses Gefühl, man muss alles wissen, was tatsächlich auch keinen Sinn macht, weil dann braucht man keine Mitarbeiter, wenn man alles weiß und alles kann. Das ist auch wichtig, diese Selbsteinschätzung. Und natürlich dann aber auch, was super wichtig ist, ist die Erkenntnis, dass man natürlich in bestimmten Phasen einfach betriebsblind ist. Also vielleicht hat man ein Gefühl dafür, was das Problem sein könnte. Aber man braucht diese externe Validierung dann nochmal und vielleicht auch nochmal den Blick von außen, um zu sehen, selbst wenn das Symptom richtig ist, ist die Ursache, die ich vermute, ist das die richtige oder steckt da was ganz anderes dahinter? Und das bekommt man sehr häufig nur mit externer Hilfe hin. Also intern ist man da blockiert. Was noch wichtig ist, ist natürlich das Thema, wenn es darum geht, dass man in Gruppen arbeitet, also dass es nicht nur Management alleine ist, dass man natürlich diesen externen Blick auch nochmal braucht als, wie würde man das sagen, als nicht als Autorität, sondern ihr auch, ja, als Validierung jemanden, der nicht von innen versucht zu verändern, der vielleicht auch eine gewisse Agenda verfolgt, zumindest das Gefühl verbreiten könnte, eine gewisse Agenda zu verfolgen, ist vielleicht gerade mit neuen Managern, die in Unternehmen kommen, wäre das ein Thema, sondern eine neutrale Sicht von außen. Ich glaube, das Neutrale ist da nochmal wichtig.
Also ich nenne das absichtsloses Engagement. Also ich merke, dass wenn ich mit Unternehmen, und ich habe das Glück, dass ich mit meisten meiner Klienten oft über Jahre unterwegs bin, ich kriege schon eine Identifikation. Also ich werde ein Teil dieser Organisation, also mental. Das ist gut, weil das schafft Anschlussfähigkeit und das merken auch die Klienten, weil dadurch hat man ein inneres Engagement, wirklich beitragen zu müssen und nein, zu wollen. Aber gleichzeitig, was du gerade sagst, ist trotzdem die Distanz, also nicht hineingesogen zu werden, weil man ist nicht im politischen Gefüge, darf es auch nicht werden, weil man wird nicht Durchsetzer, nicht Umsetzer, dann würde man funktionalisiert werden und dann sofort seine Wirksamkeit verlieren. Du hast gerade für mich wichtige Begrifflichkeiten genannt. Es ging um das Thema Entscheidung. Also wie organisiere ich, wie treffe ich Entscheidung? Du hast schon Begrifflichkeiten reingebracht wie eben facilitative Führung, also diese moderierende Führung oder dienende Führung, Servant Leadership, und hast damit benannt, dass es da eine Veränderung des Selbstbildes gibt von Management. Und jetzt würde ich gerne dich nochmal fragen, was denkst du, wieso ist es dazu gekommen? Weil es wäre ja einfach zu sagen, das gehört dann in den Bereich von Mythen und Management-Moden, ne, ist jetzt einfach angesagt und wir sind jetzt agil und wir sind jetzt bottom-up und das besser ist, sondern ich glaube, dass sich das entwickelt hat, das mag auch mit gesellschaftlichen Veränderungen zu tun haben, aber ich glaube, da ist ein Bedarf, dass es nicht anders geht, weil, wie würdest du diesen Satz weiter?
Oh, das ist ein interessant, ob das wirklich nicht anders geht, ist eine interessante Frage. Das ist auch meine bevorzugte Art und Weise zu arbeiten tatsächlich. Aber genau dieser Punkt, ob nicht auch dieses Patriarchalische funktioniert, hat ja auch jahrelang funktioniert. Gerade so deutscher Mittelstand hat er viel davon gelebt. Ne? Ich kenne es noch aus einem Unternehmen, in dem ich gearbeitet habe, wo der Gründer da schon weit über 60 war und da noch da war, aber das war wie so eine Vater, also wirklich väterliches Patriarchat, gar nicht, wie man das heute eben im feministischen Sprachgebrauch sieht, als irgendwie jemand, der sich nicht verändern kann und quasi ein starres altes Weltbild vertritt, sondern wirklich eine Vaterfigur im Unternehmen, der irgendwie auch wirklich wichtig war als Sinngeber und Stiftgeber für das gesamte Unternehmen, als Symbolfigur schon alleine. Und das haben, glaube ich, gerade deutsche mittelständische Unternehmen relativ häufig auch noch lange, auch neuere, jüngere Unternehmen, dass da so der Founder, der Gründer da noch sehr wichtig ist. Deswegen, ich weiß nicht, ob das so ist tatsächlich, dass es nicht anders geht. New Work spielt mit Sicherheit eine Rolle, glaube ich. Die gesellschaftlichen Veränderungen ist halt die Frage, was hat was beeinflusst. Wahrscheinlich ist das so eine Sache, die sich gemeinsam entwickelt hat. Ich weiß noch, als wir agiles Arbeiten eingeführt hatten, hat das auch eher am Anfang zu Schwierigkeiten geführt, weil die Mitarbeiter gar nicht gewohnt waren, auch in Teams Entscheidungen zu treffen, relativ unabhängig zu arbeiten. Das ist ein Lernprozess auch für die Teams. Wenn das einmal richtig verinnerlicht ist, funktioniert das ziemlich gut. Ich würde nicht sagen perfekt, aber es ist gut. Ich glaube, dass die Teamergebnisse gut sind, wenn man gute Leute in einem Team hat, dass sie sehr effizient und auch sehr effektiv arbeiten. Aber es gibt es immer noch, dass es auch Mitarbeiter oder ja, Teams gibt, die diesen Leader brauchen, der ihnen genau sagt, was sie zu machen haben. Das ist ganz unterschiedlich. Aber die Frage wäre da wirklich, das ist schon geht wahrscheinlich dann schon eher in solche organisationssozialwissenschaftliche Fragen. Ist das eher ein Thema der Unternehmenskultur oder ist das halt ein Thema, das es die Mitarbeiter betrifft? Also sind es nicht die richtigen Mitarbeiter? Oder hat man den Mitarbeitern nicht genug Vertrauen gegeben, dass sie sich dahin entwickeln konnten? Ne? Das ist eine Frage, die sich wahrscheinlich gar nicht so schnell beantworten lässt. Aber ja, ich glaube, das ist ein Zeichen der Zeit. Und was aber super wichtig ist, ist natürlich, es geht trotzdem darum, dass man Output generiert. Output und Outcome vor allen Dingen auch, also dass man Ergebnisse produziert, weil natürlich agile Arbeit vor allen Dingen auch relativ häufig diesen Beigeschmack hat oder dieses falsche Bild hat, dass Leute da einfach mal irgendwie machen und wenn da nichts bei rumkommt, dann ist das auch nicht so schlimm. Also ganz im Gegenteil, also agile Arbeit fordert von den Mitarbeitern eigentlich gerade durch diese Selbstbestimmung, Selbstorganisation viel ab. Und ich glaube, in einer guten Struktur mit einem schmalen Management, mit so einem Lean-Management, kann es eine ganz sehr gute und erfolgreiche Arbeit dann geben.
Also du hast gerade, das ist wie so ein Gegensatz dargestellt, also Patriarchat, also ein patriarchalisches Unternehmen, dann diese Vaterfigur, könnte ja auch Matriarchat dann mit einer Mutterfigur sein, wobei das vielleicht dann aber doch wieder anders gestaltet würde, aber das würde jetzt hier zu weit führen. Ne? Aber das muss nicht ein Widerspruch sein. Und zwar geht es ja darum, dass diese Orientierung, was ich jetzt mal mit dem Synonym Vaterfigur umschreiben möchte, gibt eine Orientierung und gibt einen Rahmen, die sehr sicher in der Definition von Grundregeln getragen wird und auch gehalten wird, auch sehr rigoros gehalten wird. Und wenn es aber gelingt, innerhalb dieses Rahmens Entscheidungsprozesse, Prozesse des Zusammenarbeitens eben dann facilitativ zu entscheiden, dann kann dabei sehr viel Varianz entstehen, da kann sehr viel auch an Kreativität entstehen. Und ich behaupte sogar, und du hast gerade das Thema Agilität reingebracht, dass es ja gerade die Kunst ist in der Agilität, dass ich über sehr klare, also da denke ich natürlich sofort immer an Scrum, sehr klare Rahmenbedingungen, also über Rituale und Formen, die man sagen könnte, naja, die sind eigentlich also fast schon rigide, also sehr konsequent.
Also es ist nicht fast so, die sind rigide.
Ja, tatsächlich. Aber dadurch schaffen sie eben einen Container, dass in diesem stabilen Rahmen in einer hohen Flexibilität iterativ gearbeitet werden kann. Und das ist für mich kein Widerspruch zu einem mehr patriarchalischen Ansatz, wenn dieser patriarchalische Ansatz sagt und meine Rolle als dieser Patriarch ist, dass ich genau diesen Rahmen halte, stabil halte, dann aber trotzdem nicht das als Misstrauensvotum ansehe, wenn die Leute selbst entscheiden können, sondern sogar das als Entlastung wahrnehme, dass ich ja weiß, ich kann ja die fachlich-sachlichen Entscheidungen schon lange nicht mehr treffen. Und beziehungsweise, wenn ich das weiter an mich ziehen würde, würde das ein Flaschenhals-Syndrom geben und würde mich kaputt machen. Das möchte ich jetzt nochmal an dich zurückspielen, weil ich glaube, du hast diese verschiedenen Formen.
Ja.
Auch gerade in diese Agilität als wirklich, das ist jetzt die Lösung. Das hast du ja alles erlebt, in Positiven wie im Negativen.
Also dieses, wenn wir bei dem Patriarch oder auch Matriarchat, bin ich absolut dabei. Und ich glaube aber auch tatsächlich, dass die Ausprägungen unterschiedlich sind, zumindest wenn man klassische Bilder sich anguckt. Aber auch das ist nicht so einfach. Das ist halt das, was ich, also es sollte gar nicht so rüberkommen. Ich glaube, tatsächlich, auch wenn wir bei einer Vaterfigur vielleicht gar nicht so sehr an diesen aufgeladenen Begriffen bleiben, sondern wirklich so eine Symbiole der Vaterfigur in einem Unternehmer als Founder, auch das ist ja sehr unterschiedlich. Ne? Also du kannst halt wirklich jemanden haben, der sagt, ich brauche die Kontrolle, deswegen entscheide ich alles. Und das ist für einen Startup wahrscheinlich wichtiger als für ein Unternehmen, was im Wachstum ist später, weil man so wenig Struktur hat in der Regel, weil der Founder weiß, in welche Richtung er will, also er kennt das Ziel und dementsprechend halt das Team halt in die Richtung bringt. Deswegen macht das da schon Sinn. Aber so wie wir das auch aus dem Privaten kennen, Vater kann ja auch der Fürsorgliche sein, der irgendwie nur aufzeigt, was für Möglichkeiten es gibt, ne? Und dann sagt irgendwie, du musst entscheiden, ich bin aber dafür dann noch mit dabei, dir dann zu helfen, dass das wirklich richtig gut zu exekutieren. Aber die Entscheidung aus diesen Möglichkeiten musst du selber dann erstmal treffen und dann schauen wir weiter. Also von daher, das ist auch breiter als man erstmal annimmt. Was war die ursprüngliche Frage? Jetzt sind wir doch
die Frage, die sich darin stellt, eben, dass das nicht ein Widerspruch ist, sondern dass über diesen Rahmen etwas ermöglicht wird, was aber gerade deswegen Agilität, Kreativität, also auch Freiraum ermöglicht, vorausgesetzt, man nimmt es dann facilitativ wahr und eben nicht autoritär oktroyierend.
Ja,
das macht dann den Unterschied. Und ich nehme das mal gerade, Aje, weil du hast ja auch einen Blog und ich glaube, da geht's ja um Werte und um Haltung, also was gute Führung ist. Und ich glaube, da hast du dich ja auch viel mit beschäftigt, weil ich glaube, das musst du ja leben, das musst du ja auch aushalten. Was denkst du, was muss man als Manager mitbringen, um das überhaupt dann so leben zu können, um mit diesen Paradoxien noch gut umzugehen?
Ja, das ist tatsächlich, also Commitment ist super wichtig, dass man, also was immer schlecht ist, ist, wenn man solche, das sind ja Change-Prozesse, die man startet, wenn man die einfach nur abgibt an die Belegschaft und eigentlich nicht Teil der Lösung ist, sondern quasi das nur wegdelegiert. Also so der klassische Top-Down-Approach und man hat selber dann mit nichts zu tun. Oder was wahrscheinlich noch schlimmer ist, man lässt die Mitarbeiter quasi etwas entwickeln und lehnt es dann ab gleich. Also man geht dann den Weg nicht mit. Besser ist tatsächlich, das ist glaube ich auch so, wie es in der Wissenschaft immer wieder gepredigt wird, ist beide Richtungen zu gehen, also Top-Down und Bottom-Up, dass man gemeinsam, also die Initiative sollte in der Regel vom Management ausgehen. Das ist, weil die in der Regel erkennen, wo das Problem ist. Auch wenn es vielleicht aus der Mitarbeiterschaft gespiegelt wird, was das Problem ist, die Initiative sollte von oben ausgehen. Und dann muss man in einen Change-Prozess kommen, wo alle mit involviert sind.
Sag mal da was zu Change-Prozess. Also was meinst du damit und was glaubst du, was sind wichtige Elemente eines gut geführten Change-Prozesses?
Ja. Also Unternehmen leben ja oder entwickeln sich weiter durch Change-Prozesse. Also das ist tatsächlich auch Teil von Managerausbildung. Der größte oder einer der größten Teile ist Change-Management. Also wirklich zu erkennen, welchen Bedarf haben wir als Unternehmen jetzt und in welche Richtung. Also wie müssen wir den Kurs anpassen? Und das ist dann halt mehr oder weniger stark ausgeprägt. Dann, also manchmal ist es nur, dass man ein Memo verfasst und sagt irgendwie, so müssen wir jetzt in Zukunft das machen. Und relativ häufig ist aber gerade, wenn man an solche Wendepunkte kommt als Organisation, also vielleicht gerade von einem Startup zu einem Scale-Up, wo man stärker, wie ich es am Anfang genannt hatte, mit der Organisation hinterherhängt und merkt, dass man Strukturen schaffen muss, dass man da dann sich die Zeit nimmt, zu überlegen und zu diskutieren, was ist eigentlich die richtige Struktur für uns, für unser Angebot. Ich will nicht nur von Produkten, sondern wie gesagt auch Services sprechen, für unser Angebot. Und wie sind wir am besten in Zukunft aufgestellt damit? Und ich glaube tatsächlich, was sich da bewährt hat, wie wir es auch in der Vergangenheit gemacht haben, ist auch so diese Initiative vom Management ausgehend, da quasi den grundsätzlichen Rahmen zu diskutieren. Also was ist eigentlich unser Problem, wo wollen wir hin, die Strategie tatsächlich zu diskutieren und dann in Kernarbeitsgruppen das weiterzuentwickeln mit Mitarbeitern und dann halt ins Unternehmen auch auszurollen.
Und das ist ein Prozess. Und
das ist ein Prozess,
jetzt frage ich da nochmal nach.
Ja.
Und bei der Gestaltung so eines Prozesses oder auch bei dem Tun, also beim Doing, wie würdest du da beschreiben, passt da Organisationsberatung rein? Und wenn, was leistet sie dafür und was leistet sie vielleicht auch gerade nicht?
Also Organisationsberatung, wie ich sie kennengelernt habe, ist tatsächlich in dieser initialen Phase super wichtig, glaube ich, weil man so diesen externen Sparringspartner da braucht. Nicht immer, das wird nicht in jedem Fall so sein, aber bei den großen Veränderungen kann das sehr viel Sinn machen. Gerade dann, weil man das Unternehmen halt neu ausrichtet, in eine komplett neue Richtung unter Umständen. Und das natürlich dann Auswirkungen hat auf die Arbeitsweise von den nächsten Monaten bis Jahren. Das heißt, dass man versucht ja nicht ständig das Spielbuch zu ändern. Ne?
Aber was leistet denn Organisationsberatung? Also sie, wie ich habe vorhin gesagt, sie kommt ja nicht rein und sagt, okay, ich sehe hier gerade, ihr seid ja nochmal sehr, sehr variabel aufgestellt. Das ist immer noch so etwas überlebtes Start-up. Jeder macht irgendwie so alles so ein bisschen, wie es gerade passt. Es muss noch mal Ordnung reinkommen. Und jetzt gucken wir mal. Und ich habe mir das angeschaut. Ja, ich finde, bei euch wird jetzt ja die Matrix passen. So. Also ich mache es gerade ein bisschen ironisch. Ja, so kann es ja nicht laufen. Ne? Ja.
Nee, absolut. Also das wird es wahrscheinlich auch geben, ne? Aber das ist nicht, glaube für mich nicht der richtige Ansatz, sondern tatsächlich eher deswegen sagte ich Sparringspartner. Der Partner, der einem dabei hilft, die Symptome zu erkennen, das zu den echten Problemen, also zur echten Ursache zu kommen und da dann Lösungsansätze rauszuentwickeln. Mhm. Und da kann dann die Erfahrung wieder hilfreich sein. Also die Matrix kann dann eine Lösung sein. Aber ein guter Berater hat eher mehrere Blumen im Strauß und da muss man halt diskutieren darüber, was der beste Weg tatsächlich ist.
Aber da sagst du für mich was sehr Wichtiges. Das heißt, du erwartest dann schon, also als Manager von diesem Berater oder dieser Beratung, Blumenstrauß. Also ich gehe dann also von dieser mehr coachenden Reflexionspartnerrolle, vielleicht war ich dann facilitativ unterwegs, indem ich Kommunikationsprozesse gestaltet, auch moderiert habe, komme ich dann an den Punkt vorbei, wo ich, ohne zu sagen, was für euch genau passt, aber sage, naja, es wäre ja mal ganz gut, drüber nachzudenken, wie ihr eigentlich strukturiert habt. wie ihr eure Prozesse gestaltet, wie ihr sie dokumentiert, wie ihr evaluiert. Wie passt das zu eurem Produkt? Wie passt das zum Omni-Status Quo eurer Organisation? Und das ist etwas, wo man zwar nicht sagt, was die Lösung wäre, aber das habe ich schon erlebt, dass ich mit Organisationen gearbeitet habe, wo ich dann wirklich Organisationsvarianzen auch mal aufs Flip gemalt habe,
ja,
um damit Anstoß zu geben, darüber nachzudenken, dass man es auch so machen könnte. Aber ganz wichtig ist, das meine ich mit dem absichtslosen Engagement, ohne in dem Moment sich zu verkämpfen für eine Lösung, sondern sich wieder rausziehen können. Aber das meintest du wahrscheinlich ja gerade.
Das ist das, genau das, und das ist auch super wichtig, weil jetzt kommen wir an ein Thema. Nehmen wir mal Gründer, gerade ein Unternehmen, was am Anfang steht. Relativ häufig sind das ja keine die eine Management-Ausbildung gemacht haben, sondern das sind Leute, die eine tolle Idee haben und dann Unternehmen rausstricken dann. Und also die Unternehmer, die ich kennengelernt habe, waren alle bislang super in so einem autodidaktischen, also sich Wissen anzueignen, schnell auch, also wirklich super schnell, Fachwissen anzueignen, was Organisationsstrukturen angeht, das zu verstehen, wie man das umsetzen muss am besten und da dann halt auch diese notwendige Achtsamkeit, aber auch Notwendigkeit reinzubringen, das ins Unternehmen zu bringen. Aber in der Regel sind das ja keine Experten für Unternehmensorganisationen. Also von daher, die kommen nicht mit dem kompletten Erfahrungsschatz und mit dem Wissen, was es alles gibt, sondern die verstehen sehr gut, was die Lösung sein könnte, wenn sie präsentiert wird. Ne?
Aber das spiegelt sich in meiner Erfahrung wider. Man macht ja auch so seine Lernprozesse, und ich war früher sehr distanziert in solchen Dingen, weil ich meinte, ich dürfte immer nur prozessbegleitend sein. Also Erkenntnisprozesse, Entwicklungsprozesse, Entscheidungsprozesse, Reflexionsprozesse begleiten. Ich nenne das dann in meiner Sprache so ein Containment leisten. Und irgendwann habe ich angefangen, weil ich mich immer mehr auch mit Organisationen als solche, auch mit Organisationstheorie beschäftigt habe, mich zu trauen, mich in bestimmten Situationen inhaltlich zu positionieren, also zur Form der Organisation, also über die Organisationsanalyse auch etwas dazu zu sagen. Und zwar egal, ob ich jetzt eine funktionale oder eine divisionale, eine Matrix-Organisation habe, eine agile, also eine sehr flache, eine, die in Kreisen dargestellt wird, nicht in Organigramm, dass ich mir dann getraut habe zu sagen, aufbauend auf dem, was ich gerade sehe und wahrnehme als Herausforderung, man muss dann ja sehr vorsichtig sein, aber kann ich die Funktionalität dieser Organisation zumindest nicht erkennen? Und damit sage ich ja nicht, sie ist falsch, aber ich stelle sie in Frage.
Ja.
Und also das würdest du ja als Manager, das ist ja auch ein bisschen eine Frage, das würdest du erwarten von Organisationsberater, oder würdest du sagen, das ist schon grenzwertig? Weil das kann man auch Streit sein. Wie weit gehört das zur Rolle? Weil die Unternehmensberatung tut das ja. Die kommt ja, okay, wir haben analysiert, macht es so und das ist die Lösung.
Das ist ein interessanter Punkt. Also ich würde es von einem externen Sparringspartner erwarten, weil man im Großen und Ganzen gezwungen ist, in so einer Situation, das ist ein bisschen Teufelsadvokat, ne, spielen, gezwungen ist, sich wirklich in der Tiefe mit dem auseinanderzusetzen, was man jetzt als Status Quo hat, und da zu schauen, was ist eigentlich die richtige Lösung. Ich hatte ja eben schon gesagt, wenn man einen solchen Change-Prozess startet, ist das nicht irgendwas, was für die nächsten Wochen ist und dann startet man den nächsten, sondern man will eigentlich eine Strategie haben, die für Monate oder Jahre erstmal einen deutlich weiterbringt. Und das kann natürlich nur funktionieren, wenn die wasserdicht ist, ne? Und oder weitgehend wasserdicht, also wir sind ja auch da agil. In der Regel ist es so, wenn man merkt, dass man an irgendeinem Punkt ein anderes Ergebnis bekommt, als man es vorher geplant hat, dann muss man da ja auch adaptieren dementsprechend. Also wir sind ja keine Planwirtschaftler. Nichtsdestotrotz, aber so eine grundsätzliche Strategie ist ausgerechnet für einen längeren Zeitraum. Und ja, ich glaube, dass ein guter Sparringspartner genau das macht, das rauskitzelt mit oder hilft mit rauszukitzeln, genau diese Punkte, diese Fragen, die man sich entweder nicht traut zu stellen, auch manchmal, ne, dass man sich bewusst ist einer bestimmten Sache, man sie nicht wahrhaben will oder irgendwie, irgendwie traut man sich nicht dran, diese Veränderung anzugehen. Und man kommt aber in diesen Gesprächen genau dahin, dass man merkt, okay, es geht kein Weg dran vorbei. Das ist die Lösung. Das Problem ist schon die ganze Zeit da. Ich sehe es auch die ganze Zeit. Ich habe mich nicht getraut, das anzupacken. Aber um weiterzukommen, müssen wir genau an dem Punkt arbeiten.
Aber dann mache ich jetzt mal einen ganzen Schritt nach vorne. Wir haben jetzt, das ist so, also Startup, Scale-up, also die Organisation entwickelt sich, die differenziert sich. In der Lehre spricht man, okay, es gibt eine Bürokratisierung, ne? Also Prozesse werden beschrieben, sind fester und dann klarer evaluiert, was ja auch wichtig ist, weil damit auch gewisse Abläufe gut kommunizierbar sind und auch weiterentwickelt werden können. Und das also Ganze, was so in der ganzen Management-Lehre, Organisationslehre dann auch entsteht. Und dann kommt, und das deswegen will ich ja nachfragen, weil du da ja auch Erfahrung hast. Und ich habe aus der Beobachtung das Gefühl, in diesem ganzen, ich sag mal, mehr organischen Entwicklungsprozess, der kann sehr lange gehen, also bei eigener geführten Organisationen. Ich habe ja auch sehr viel für große Organisationen gearbeitet, wo das alles gegeben war und unternehmensberatungsmäßig auch unterfüttert war und ich dann derjenige war, der nur gerufen wurde, nur ist gut, aber das war so, dass das, was jetzt vorhanden ist, was gegeben ist, was entschieden ist, jetzt funktionieren soll. Also man war so jemand wie, der sollte jetzt helfen, das zu kalibrieren und zu ölen und die Widersprüchlichkeiten dann in Führungen, Zusammenarbeit, dann macht man halt sehr viele Workshops, sehr viel Reflexion. Aber in dem Fall, wo wir gerade sind, da durfte ich ja auch in diesem Gestaltungsprozess dabei sein und jetzt kommt auf einmal das Thema, wo man sagt, okay, und jetzt kommen wir in einen Post-Acquisition-Prozess. Ja. Also das ist ja nochmal was ganz anderes. Ja. Und du hast ja nun Erfahrung. Erzähl doch mal, was ist der Unterschied, der den Unterschied macht? Auch das ist Organisationsentwicklung, ist ja keine Frage. Aber was ist dort, ich sag mal, fast prinzipiell anders?
Das Tempo. An erster Stelle das Tempo. Wobei, ich hab ja wirklich hauptsächlich in klassischen, kann man sagen, mittelständischen Unternehmen gearbeitet. Und so dieses VC-getriebene kenne ich zum Beispiel nicht. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass es da schon auch das Tempo
DC, gibt. Sagen
VC als so Venture Capital. Also mit Fremdkapital finanzierte Startups, die natürlich auch rechenschaftspflichtig sind in gewissen Intervallen. Während natürlich ein mittelständisches Unternehmen hauptsächlich sich selber Rechenschaft gegenüber und seinen Mitgesellschaftern. Und das ist dann natürlich nochmal ein anderes Thema. Aber tatsächlich mit Investoren wird das Thema Tempo ein anderes. Es kommt darauf an, wie das Unternehmen in das Kontext des Investors passt oder passen soll. Also im Großen und Ganzen ist man ja Teil eines größeren Ökosystems dann. Das heißt, eines Portfolios, man ist ein Portfoliounternehmen dann und dementsprechend gibt es da gewisse Standards. Das, was ich kennengelernt habe, ist, dass Investoren darauf bedacht sind, dass das Unternehmen eine ähnliche Struktur haben muss, nicht dass dieselbe identische Struktur haben, nicht dieselbe Organisation, aber zumindest ähnlich, damit man natürlich eine Vergleichbarkeit hat und da auch eine Messbarkeit hat, wie erfolgreich arbeiten Unternehmen eigentlich. Das ist da schon wichtig. Das heißt, du arbeitest viel mehr nach Kennzahlen dann. Viel stärker noch als vorher. Aber wie gesagt, Tempo natürlich, Post-Acquisition ist Tempo, weil du natürlich einen gewissen Zeitraum nur hast, um das Unternehmen genau dahin zu bringen, dass es diese Vergleichbarkeit dann bekommt.
Jetzt wechsle ich mal das Wort Entwicklung gegen Lernen aus. Also ich behaupte, das Ganze, was wir diskutieren, ist, und du hast es auch schon auf das Management bezogen, also man kommt aus einer Fach- und Sachkompetenz, man wird Unternehmer und man hat ja nicht eine Management, eine Change-Management oder sonst was Ausbildung. Es ist Learning by Doing. Ne? Das ist auch dieser Begriff Effectuation, also man nimmt Gelegenheiten wahr, geht da sehr pragmatisch mit um und während man das umsetzt, auch im Trial and Error, lernt man. Und jetzt sage ich, das Ganze ist ein Lernprozess und was wir jetzt haben, aber auch Post-Acquisition, auch das ist ja ein Lernprozess. Und da findet gerade durch dieses Venture Capital und auch durch diese neue Einflussnahme und Möglichkeit hineinkommt, findet ein Lernprozess der Organisation, ein Lernprozess von Führung statt und damit findet ein Know-how-Transfer statt.
Ja.
Das heißt, es ist, auch wenn es vielleicht jetzt nicht offiziell als eingekaufte Beratung benannt wird, aber im Grunde ist das etwas, das diese Organisation lernen muss und dann eben durch den Kapitalgeber auch relativ klar strukturiert in diesen Lernprozess geht.
Ja, das ist sehr unterschiedlich. Also es kommt auf das zweite Thema Private Equity. Also wenn Unternehmen tatsächlich schon ein bisschen reifer ist und da dann ein Investor mit einsteigt, Venture Capital ist wirklich so diese Anfangsstartfinanzierung einem gewissen Grad. Aber ja, bei Venture Capital ist das eher unüblich, dass da auch so dieser Wissenstransfer stattfindet. Da geht es wirklich um Geld, Geld geben und das Unternehmen schnell groß machen oder schnell erfolgreich machen. Und bei Private Equity, auch nicht bei allen Private Equities, aber bei vielen ist das so, dass da so ein Wissenstransfer dann stattfindet, genau. Und das ist noch mal eine Lernphase, ja, auch für das Management. Und ist ein interessanter Change-Prozess auf jeden Fall dann nochmal, ja.
Setze ich mal eine Hypothese hier in den Raum, dass das aber Prozesse sind, die sich unterscheiden von der Prozesshaftigkeit, die wir vorher über den Zusammenhang von Organisationsentwicklung, von Managementlernen und damit Organisationsberatung hier beschrieben haben.
Ja.
Dass das ein anderer Lernprozess und ein anderer Wissensprozess ist. Was ist der Unterschied, der den Unterschied macht?
Das ist eine interessante These. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich so ist. Zumindest fürs Management ist es ein ähnlicher Prozess. Für das Unternehmen und für die Mitarbeiter ist es ein bisschen anders. Weil, glaube ich, dann doch mehr top-down gearbeitet wird. Also es werden mehr Entscheidungen getroffen und dann eher kommuniziert, als Themen miteinander bearbeitet und dann umgesetzt. Wobei das abhängig ist vom Thema. Ich kann das auch nicht generalisieren. Aber jetzt so dieses Unternehmen quasi, wenn wir wirklich von Portfoliounternehmen sprechen, ein Unternehmen in eine gewisse Form zu bringen, das sind in der Regel Top-Down-Prozesse. Ne? Also, dass man sich zusammensetzt, da Entscheidungen trifft oder diskutiert, was sind eigentlich die notwendigen Änderungen, die man durchführen muss und dann eher kommuniziert mit den Mitarbeitern. Das ist aber fürs Management eine ähnliche Form wie mit einem externen Berater.
Meine Erfahrung ist natürlich jetzt sehr subjektiv, so in meinem Perimeter. Das ist kein Zufall, dass ich mit solchen Prozessen als Organisationsberater bis jetzt fast noch nie zu tun hatte. Also entweder bin ich in der Großorganisation, mehr oder weniger Großorganisation, aber das fängt dann schon also locker auch mal bei 800, 900 oder 1000 Mitarbeiter an, ich habe ja auch viel für Konzerne gearbeitet, wo ich weiß, ich als Organisationsberater wurde in der Umsetzung in den Veränderungsprozessen als Dienstleister mit reingenommen, damit ich etwas, wie wir es hier schon beschrieben haben, in der Neutralität von außen, aber auch mit meinem ganz spezifischen Fachknow-how aus meiner Profession solche Prozesse begleiten kann und damit die Umsetzung und die Wirksamwerdung dieser Prozesse. Oder so wie wir es hier beschrieben haben, wo wir uns ja auch kennengelernt haben, dass ich wirklich ein Unternehmensentwicklungsprozess begleiten darf, wo in einem gemeinsamen Lernprozess über Jahre diese Unternehmung entwickelt wird. Aber an diesem Punkt, wo es so einen prinzipiellen neuen Abschnitt gibt, und das halte ich, das ist das schon mit dem Thema, wenn da dann eben Kapitalgeber reinkommen, obwohl vielleicht das Management weiter an Bord ist, also erstmal äußerlich gar keine Veränderung ist, da ist mein Eindruck, da hat man als Organisationsberater, so wie ich mich begreife, wie ich es lebe, erstmal keinen Platz.
Das würde ich so nicht unterschreiben unbedingt. Also ja, in praktischen Beispiel ja. Ich hatte eben an ein anderes Beispiel gedacht. Geh mal zum Beispiel von einem Thema, es kommt ein Geldgeber mit rein, aber der lässt dem Management relativ freie Hand, weil es geht nicht darum, ein Portfolio zu bilden oder in ein Portfolio zu passen, sondern zu sagen, okay, ihr seid der Prototyp des Unternehmens und wir kaufen Unternehmen zusammen dazu. Und wir hatten ja das letzte Mal das Thema Unternehmenskultur zum Beispiel. da kann es dann schon sein, dass da ein Unternehmensberater, der mit einem Unternehmen lange Zeit gearbeitet hat, da absolut wichtig und notwendig ist und so eine Rolle von einem internen Berater auch einnimmt. Ne? Wenn du dann 2, 3, 4 Unternehmen hast, die in eine Richtung gebracht haben, also wenn du das Portfolio, wenn du eine Ebene runtergehst, wenn du das Portfolio gründen willst oder umsetzen willst und von einem Unternehmen ausgehst als Kernunternehmen, da kann das schon sinnvoll sein, um genau diese Unternehmenskultur zu transportieren, zum Beispiel in die anderen Bereiche. Das ist nicht unbedingt, dass ein Management das alleine machen kann. Weil da sind wir wieder an dem Thema, also gerade Mergers, Acquisitions, Unternehmenskultur. Das, was in der Vergangenheit relativ häufig falsch gemacht wurde, ist tatsächlich so dieses Ding, ist ein bisschen vergleichbar, wie damals die Wiedervereinigung funktioniert hat. Ne? Also man hat ein großes Unternehmen, das kauft das kleinere auf und das kleine Unternehmen hat jetzt gefälligst so zu funktionieren wie das große. Da ist man mittlerweile so, dass man sagt, das funktioniert so nicht, sondern man muss natürlich eine Angleichung schaffen und das ist wahrscheinlich dann für beide Unternehmen eine Veränderung. Also es wird natürlich eine Hauptkultur geben müssen, vielleicht aber auch in bestimmten Bereichen sagt man, das kleinere Unternehmen behält die Eigenständigkeit so. Aber genau das, zum Beispiel da reinzugehen und zu gucken, was haben wir jetzt eigentlich für einen Fall? Können wir da irgendwie quasi das assimilieren, das Unternehmen? Müssen die unabhängig bleiben? Müssen wir irgendwie eine Mischform finden zwischen beiden Unternehmen? Das ist was Management unter Umständen nicht alleine herausfinden kann, sondern tatsächlich mit dem Blick von außen wieder braucht.
Aber es muss bereit sein, diesen Prozess reflexiv anzugehen und nicht einfach machtorientiert, also absolut. Übernahmeprozess. Ja. Ich würde jetzt gerne zum Schluss unseres Podcasts kommen und da dir nochmal eine Frage stellen, weil ich glaube, das kann man jetzt sehr schön auf unsere Diskussion und auch auf deine Erfahrung aufbauen. Nach dem, was du jetzt in diesen Unternehmungen, in denen du gearbeitet hast, wie du dich auch nochmal in deinem Master mit auseinandergesetzt hast, die Erfahrungen, die wir beide zusammen gemacht haben, und du würdest jetzt selbst ein Unternehmen haben und ständest vor der Frage und würdest sagen, nee, ich will mir jetzt da Beratung holen bei so Veränderungen. An was würdest du so eine Organisationsberatung messen? Worauf würdest du gucken und sagen, naja, diese Kandidatin oder der Anbieter, ich glaube, das wären für mich die das richtige Portfolio, das richtige Know-how und vielleicht auch die richtige Art und Weise, die richtige Haltung mitbringen. Ja. Könntest du das mal versuchen, irgendwie zu umschreiben? Weil ich weiß, das ist keine leichte Frage, aber das ist ja genau nicht, ne? So eine Frage, deswegen mache ich das ja hier, weil dieser Begriff Organisationsberater als solches sagt ja erstmal gar nichts aus. Und jetzt ja, du aus deiner Sicht, eben mit Erfahrung, wie würdest du den beschreiben? Wie würdest du dieses Anforderungsprofil beschreiben?
Das ist gar nicht so einfach tatsächlich. Tatsächlich wären für mich die Referenzen alleine nicht ausschlaggebend. Ist auch wichtig natürlich, aber nicht nur. Ich glaube, es ist tatsächlich so dieses, kann man miteinander arbeiten? Also schafft man diesen Raum? Es wäre wahrscheinlich wirklich so ein Erstgespräch, was man führen muss zusammen. Schafft man so eine vertrauensvolle, sichere Umgebung zu schaffen miteinander? Also dass man, das ist für Manager, glaube ich, super wichtig, am Anfang, aber auch später dann auch. Also am Anfang in einer kleinen Runde, da würde es noch gehen, aber gerade wenn man Mitarbeiter mit dazu nimmt, weil man natürlich dann sich offenbart auch, dass man eben nicht der allwissende Manager unter Umständen ist, sondern externe Hilfe da in Anspruch nimmt oder da diese Zusammenarbeit nicht nur benötigt, sondern auch forciert. Also dieser vertrauensvolle Umgang fände ich super wichtig. Ich fände sehr wichtig, dass man gemeinsam diese Symptome, dass man eine gemeinsame Sprache hat und ein gemeinsames Verständnis schnell findet für, was sind eigentlich unsere Probleme und was könnten die Lösungen sein. Ich glaube tatsächlich, dass die Problemfindung erstmal das Wichtigere ist, dass man erstmal versteht, wo hängt's, und dass man das mit dem externen Partner gelöst bekommt, weil man die Umsetzung, die Lösungsfindung könnte man tatsächlich dann auch, wenn es sein müsste, mit jemand anders dann wieder machen. Aber ich glaube, das Grundsätzliche ist immer zu verstehen, wo hapert's bei uns gerade. Also was ist unser Problem? Haben wir überhaupt ein Problem? Oder ist es tatsächlich etwas, was sich relativ einfach umsetzen lässt?
Also mit anderen Worten, das wäre eine analytische oder vielleicht sogar eine diagnostische Kompetenz
absolut.
in der Beziehung auch, die Vertrauens. Das sagt ja auch die Forschung auch zum Coaching, also auch sogar in der Therapie, egal welchen Ansatz du verfolgst, diese Vertrauensbasis ist, ich meine, ich gebe so Zahlen wie 60% des Erfolges sowieso schon, wie auch immer man das schafft. Wenn ich jetzt auch noch ein bisschen weitergehe, also man ist in der diagnostischen Kompetenz, man merkt, man kommt an die Anliegen heran. Es ist eine Unterstützung zur Reflexion, auch zur Entscheidungsfindung. Und dann kommst du ja an den Punkt, wo du aber auch als Manager in gewisse Prozessschritte gehst und auch schon darauf aufbauend umsetzen, also agieren willst.
Ja.
Damit dich ein Organisationsberater weiter begleiten dürfte, was müsste er dann mitbringen?
Ich glaube dann, also für verschiedene Bereiche, wir kämen jetzt auch auf den konkreten Fall an, da macht es dann schon Sinn, dass man auch Erfahrungen in bestimmten Bereichen, also es ist ein Track Record, ne, wovon wir sprechen, dass man Erfahrung hat, in bestimmten Bereichen Change-Prozesse begleitet zu haben. Und auch erfolgreich begleitet zu haben, das wäre da dann schon wichtig. Aber es muss auch nicht sein. Also es kann auch sein, dass man denjenigen noch als nicht als Change Manager, aber trotzdem als Begleiter mitnimmt in beratender Funktion nochmal, ohne dass er wirklich dann operativ an dem Change-Prozess beteiligt ist. Das ist ein schwieriges Thema, also ich würde es abhängig machen tatsächlich vom konkreten Fall, aber es ist beides möglich. Also zum einen, wenn es wirklich um die Umsetzung geht, dann natürlich die Erfahrung gemacht zu haben vorher schon, oder halt, wenn das Thema ein bisschen größer ist und sehr, sehr spezifisch ist, die Umsetzung dann, dass man, ich glaube, wir hatten das damals auch gemacht, dann in wöchentlichen oder monatlichen Abständen dann nochmal zusammenzukommen und so ein Monitoring zusammen zu machen. Das kann auch super hilfreich sein. Auch vielleicht nochmal, um dem der zusätzlichen Partei, und das kann tatsächlich so eine interne Change-Gruppe sein oder noch ein anderer externer Berater, dass man mit dem dann nochmal tatsächlich das ursprüngliche Ziel nicht aus den Augen verliert.
Also was ich bei dir raushöre, ist, dass du auf jeden Fall plädieren würdest, es gibt sowas wie ein System, ein inneres System, was diesen Veränderungsprozess trackt. Man müsste gucken, wie man den zusammenbaut. Das können interne Ressourcen, also Menschen sein. Dann muss man wieder gucken, was diese externe Ressource dafür leisten kann. Und um in so einem Prozess, und das erinnert mich schon sehr, also mein Bild ist ja, man kommt im Grunde in eine Art von agilem Projektmanagement, wo man dann in unterschiedlichen Rollen zusammenarbeitet. Ich möchte nochmal, Aje, du hast ja nun auch schon viele Führungserfahrungen, hast viele Menschen kennengelernt, Leute eingestellt, hast deine eigene Erfahrung als Mitarbeiter und wirst dich ja dann immer, wenn du zum Beispiel Menschen einstellst, wirst du was haben, wo du sagst, das sollte diese Person sollte sie neben den persönlichen Eigenschaften können. Ne? So. Ja. Und wenn du das nochmal auf Organisationsberatung überträgst, was würdest du sagen, es gibt so ein paar Grundfähigkeiten, würde ich sagen, das sollte diese Person können, nur von mir auf das System, wenn es eine Gruppe ist. Ja. Das sollten die wirklich mitbringen als ein operatives Know-how. Was wären da, gäbe es da Elemente für dich, wo du sagst, ja, da würde ich schon hingucken.
Ja, auch eine gar nicht so einfach zu beantwortende Frage. Also bei Mitarbeitern ist es teilweise relativ einfach. Es geht gar nicht so sehr um das Fachliche, es ist auch wichtig, aber es ist nicht das Wichtigste. Da geht es eher um sowas wie Verantwortungsbewusstsein, Flexibilität und so weiter, also dass man im Kopf flexibel bleibt und also gerade weil man häufig Veränderungsprozesse hat, dass das mitgehen kann. Ich glaube das auch. Also für einen externen Berater ist auch wahrscheinlich da dieses Thema Flexibilität wichtig. Also nicht nur stark quasi auf Frameworks zu beharren, weil man damit gute Erfahrungen gemacht hat, sondern wirklich das Thema zu durchdringen. Also zu verstehen, um was es geht tatsächlich und dann auch sich selber dann nochmal in Frage zu stellen, ist die Lösung, die ich jetzt für mich ausgearbeitet habe oder die ich jetzt vorgeschlagen hätte, ist das das Richtige? Oder muss ich dann auch nochmal anders denken? Ne? Das ist jetzt, wir haben ja auch viel über Apple gesprochen, dieses Think Different ist relativ häufig wichtig. Also auch den Blick über den Tellerrand da nochmal zu wagen und zu sagen, ist das jetzt das Richtige oder müssen wir nicht was ganz anderes machen? Und das kann halt auch passieren, wenn man schon wochenlang diskutiert hat über ein Thema, dass man sagt, nee, das ist eigentlich nicht der richtige Weg. Wir müssen es anders machen.
Also was ich bei dir raushöre, das ist eben für dich sehr wichtig. Es bleibt dieser Reflexionspartner, der nicht ein Modell oder eine Lösung verkauft. Und da habe ich auch Erfahrungen, wo man sagt, okay, es gab ja auch die Zeit, wo das sehr en vogue war, das Thema Agilität und Agile Coach, wo man ja, ja wirklich, und das kann ja sehr gut sein, wenn man sehr entschlossen ist, in einer bestimmten Art und Weise in Agilität zu gehen, und will man jemand haben, der wirklich den Prozess begleitet, aber mit einer sehr starken fachberaterischen Kompetenz, was genau dafür wichtig ist. Und du würdest sagen, ja, das kann ja in einer Phase gut sein, aber ich will nicht jemand, der mir nun einen bestimmten Ansatz verkauft, sondern ich will jemand, der dann auch merkt, na ja, das, ihr habt mich zwar dafür geholt, aber ich frage mich selbst, ob das für euch die Lösung ist für die ganze Organisation, und dass derjenige oder diejenige dann loslassen kann, also da nicht verhaftet drin und sagt, nee, aber ich, sogar selbst vielleicht so gesagt, das ist zwar mein Produkt, da bin ich gut drin, aber ich merke, das passt gar nicht für euch, und entweder empfehle ich euch jemand anderen oder dann lass es uns anders machen. Und dann würdest du wieder gucken natürlich, ob dann in dieser Beratungsrolle auch Varianzen drin sind, wo dann aber auch wieder Know-how ist. Ja. Ich sag's gerade nochmal, damit habe ich jetzt dich gerade etwas genutzt, das ist mein eigenes Credo auch, das habe ich gerade nochmal stark gemerkt, ja. Weil das kann man ja völlig unterschiedlich machen. Ich, in meiner eigenen Definition von Organisationsberatung, ist es sehr wichtig, dass ich mich mit verschiedenen Modellen, Ansätzen auseinandersetze und auf eine gewisse Art auch dann sogar Fachexperte bin, als wenn ich darauf spezialisiert wäre, aber niemals um zu sagen, okay, das ist die Lösung, wir machen jetzt Servant Leadership und so geht das, sondern nee, bei euch scheint Thermal Leadership in dem Produkt, in dem Markt, das passt eigentlich gar nicht. Und die Mitarbeiter, ja, wollen das schon gar nicht. Also diese Offenheit, und die würdest, ja, du immer dir wünschen.
Dann. Absolut, also wirklich jemand, der alle Parameter versteht dann und daraus was Individuelles dann bauen kann, ne? Oder dabei hilft. Das halte ich für super wichtig.
Ja. Für dich nochmal als letzte Frage, dann müssen wir ja zum Schluss kommen. Ja. Du hast ja nun einen langen Lernerfahrungsprozess in diesen unterschiedlichen Rollen in der Organisation. Ich sage es bewusst nicht Management, also unterschiedliche Rollen, was ja auch dann auch verschiedene Aspekte beinhaltet. Und gleichzeitig aufgrund dieser Veränderungsprozesse, auch dieser Zusammenarbeit mit Beratung, mit den ganzen Einflüssen, mit dem auseinandergesetzt sind, was nimmst du für dich mit jetzt speziell für deine Managementrolle, wo du sagst, das ist etwas, wo ich für mich adaptiere, sogar übernehme aus diesen Gegenübern, wo ich glaube, das sollte ich für mich auch als Manager verinnerlicht haben.
Also bei mir ist es tatsächlich im Laufe der Jahre genau das Thema gewesen, was wir relativ am Anfang angeschnitten haben, dieses nicht versuchen, alles selber zu lösen, ne? Sondern an dem Punkt, wo ich sage, vielleicht auch erkenne ein Problem oder ein Muster erkenne, wo ich sage, dass das, da müssten wir eigentlich dran arbeiten, da dann ins Gespräch zu gehen mit dem Management-Kollegen und dann genau sowas zu starten, so ein Prozess und dann eher schneller als später externe Hilfe dazu zu holen. Ich glaube, das ist tatsächlich so ein Reifeprozess, dass man ein ganz gutes Gefühl irgendwann bekommt dafür, wann man nicht alleine arbeiten kann oder sollte. Ist nicht nur das kann man fast immer. Das Ergebnis ist also sehr unterschiedlich. Sollte es eher das Thema, und wie gesagt, dann geht es halt um die Validierung einfach, ne? Also ist das ein Thema wirklich, und man kommt dann tatsächlich gemeinsam deutlich schneller zum Ziel. Das ist so ein Zeitthema. Ich glaube, das ist aber tatsächlich so dieses grundsätzliche Thema, was Manager haben, wenn sie reifer werden, schneller zu exekutieren einfach, ne? Also man merkt, man hat ein Thema, und bevor man lange selber überlegt, sagt man, okay, jetzt lass uns mal wirklich, jetzt kommen wir wieder zu dem Grupp, lass uns mal entscheiden, dass wir auch irgendwie vorankommen und nicht nur iterieren über das Problem, ne?
Ich möchte das so stehen lassen. Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort, weil deswegen haben wir das ja auch gemacht. Was wäre man als Organisationsberater ohne einen Gegenüber? Und ja, dieses Gegenüber ist Management, Unternehmertum, auch manchmal Expertentum, egal, aber es muss ein Gegenüber geben, weil es ist ein gemeinsamer Gestaltungsprozess. Und insofern danke ich dir, dass du dir die Zeit genommen hast, das aus deiner Perspektive heute mit mir einmal zu durchdenken. und wünsche dir natürlich weiter viel Erfolg in deiner Rolle als Manager und eben nicht als Verreiter.
Danke, danke.
Danke, Aje. Ne? Bis dann. Danke. Ciao.
Tschüss.
Das war Orga Consult, der Podcast rund um die Organisationsberatung. Organisationen bestimmen unser Leben. Sie ermöglichen vieles und fordern uns heraus. Die Organisationsberatung hat den Anspruch, denjenigen, die Organisationen gestalten, hilfreich zur Seite zu stehen. Genauso wie sich Organisationen immer weiterentwickeln, so ist auch die junge Profession der Organisationsberatung in einem permanenten Entwicklungsprozess. Wenn dir dieser Podcast gefällt, teile ihn doch oder gib 5 Sterne, damit ein breites Forum zur Fragestellung entsteht. Organisationsberatung, was ist das, was tut man da, wofür ist das gut?